Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ich habe ja schon Vorgeschmack auf das, was er sagt. Und es wird gut. Und Jesus, danke, dass du Reinhard wirklich was aufs Herz gelegt hast, dass du sein Herz berührt hast. Und ich bitte dich, dass du ihn jetzt gebrauchst, um unsere Herzen zu berühren. Öffne seinen Mund und öffne unsere Ohren und unsere Herzen, damit wir von dir empfangen. Amen.
Amen. Auch nochmal guten Morgen von mir, für die, die ich noch nicht persönlich geschüttelt habe. Ich habe gerade gedacht, wie Erich gesprochen hat über die Durchbrüche, habe ich gedacht, wir haben Durchbrüche. Wir haben zum Beispiel etwas erlebt, wofür ihr verantwortlich seid. Wir haben erlebt, dass unser Zehnten, also das, wo die Leute Zehnten in der Gemeinde geben, dass es endlich unsere Schallmauer durchbrochen hat, die wir immer haben wollten, weil wir sagten, wir wollen davon, dass die laufenden Kosten immer von den Zehnten getragen werden in der Gemeinde. Das haben wir gemeinsam geschafft. Also da gibt es schon einen Durchbruch, den wir feiern können. Danke für eure Großzügigkeit. Es gibt auch, wenn ich an dieses Wort denke, das war vor allen Dingen auch Janet Brand, die letztes Jahr uns ein prophetisches Wort gegeben hat, dann ging es auch ganz stark darum, dass Gott möchte, dass wir uns in Alignment, in einer Blickrichtung miteinander aufstellen, dass wir anfangen, wirklich denselben Fokus zu entwickeln. Und auch da haben wir noch jede Menge Durchbruch, weil es beginnt ja im Herzen. Und ich glaube, dass Durchbrüche generell im Herzen beginnen. Und manchmal braucht es auch eine gewisse Zeit, bis sie dann sichtbar werden. Und ich glaube, dass die Zeit, in der wir gerade drin sind, das ist eine Stresszeit für unser Herz, eine Stresszeit für unseren Charakter. Und es ist eine Stresszeit dafür, ob wir wirklich Jesus nachfolgen. Deswegen finde ich das eine eigentlich geniale Zeit. Seid mir nicht böse. Ich mag die Umstände nicht, aber ich mag, was bei rauskommt. Nämlich veränderte Herzen und veränderte Charaktere. Und es gibt eine Sache, die Gott in letzter Zeit sehr bei mir bewegt. Aus persönlichen Erleben heraus, ich werde öfters gechallenged, also auf gut Deutsch, das war jetzt neu amerikanisch, auf gut Deutsch, ich werde echt öfters herausgefordert. Das liegt daran, dass ich Dinge immer sehr ernst nehme und möglicherweise auch auf mich beziehen, wenn sie gar nicht auf mich gemeint waren. Und ich habe dann immer so ein tolles Testfeld, denn ich kann nämlich üben zu lieben. Und ich möchte euch vorlesen den 1. Korinther 13, weil der mich wirklich im Moment sehr bewegt und ich finde, der ist für mich so die Richtschnur für diese Zeit. Und da steht in 1. Korinther 13, Abvers 1, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in den Sprachen der Engeln, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetisch Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie in jeder Lage. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht nie. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und prophetische Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Ich finde diese Übersetzung ziemlich gut. Wer es wissen will, was es ist, ist die neue Genfer Übersetzung. Die mag ich ziemlich gern, weil die ziemlich gutes Deutsch liefert, ohne den Text zu verfälschen. Ich finde, wir sind so aufgefordert zu lieben in dieser Zeit. Und zwar egal, wie Menschen drauf sind. Die Bibel lässt uns einfach nicht die Wahl zu sagen, den habe ich lieb, weil er dies oder jenes tut, sondern die Bibel sagt, liebt einander. Habt euch einfach lieb. Und das ist immer wieder eine Entscheidung. Und da möchte ich das vorweggreifen. Mein Schlüssel dafür war, ich hatte ein Gespräch über jemanden, wo er gesagt hat, es fällt mir so schwer zu lieben und so. Und dann habe ich gesagt, das große Problem von uns, das, was mir klar geworden ist, ist, dass wir das nicht für wahr halten, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nämlich, dass der Heilige Geist die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen hat, Vergangenheit. Die Liebe ist da. Die ist hier drin. Gott hat sie hier reingekippt. Und meine Aufgabe ist, sein Wort für wahr zu halten. Meine Aufgabe ist, ihm zu glauben. Da ist genug Liebe in uns drin. Wir müssen sie nur rauslassen. Und es ist kein Gefühl, Liebe. Liebe ist ganz häufig eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zu vergeben, wo man gar keinen Bock drauf hat. Es ist eine Entscheidung, jemanden anzunehmen, den man eigentlich nicht leiden kann. Es ist eine Entscheidung, nicht Recht haben zu wollen, sondern zu sagen, alles doch wurscht, wer jetzt Recht hat. Es sind so viele Entscheidungen, wo wir uns einfach dazustellen auf die Seite Jesus und sagen, ich will, dass nichts Trennendes zwischen den Menschen bleibt. Denn die Liebe überwindet das Trennende zwischen uns Menschen. Und deswegen ist es eine ganz große Gnade. Gott hat bereits oben bei mir den Kopf weggeklappt, hat ein großes Gefäß genommen und hat seinen Heiligen Geist eingekippt, den Kopf wieder draufgesetzt, damit es nicht hässlich aussieht. Und jetzt weiß ich, hier drinne ist die Liebe Gottes. Woher weiß ich das? Weil es sein Wort sagt. An manchen Tagen spüre ich es und an manchen überhaupt nicht. Aber ich habe immer den Kopf drauf, dass ich entscheiden kann. Okay, das ist nicht eigentlich mein Thema. Das habt ihr so quasi als Bonusmaterial gekriegt. Ich finde es ganz wichtig in dieser Zeit, dass man das praktiziert. Ich möchte, also diese Predigt ist ein bisschen anders zu mir gekommen, wie normalerweise Predigten zu mir kommen. Gott hat mir einfach zuerst den Titel einfallen lassen, bevor ich gewusst habe, wie ich den füllen soll. Also das ist auch immer spannend. Und der Titel der Predigt heißt, in der Wüste Schiffe bauen. Mir ist beim drüber nachdenken ein wundervolles Zitat über den Weg gelaufen. Das ist von Ben-Gurion. Ben-Gurion ist der Staatengründer Israels. Passt gut zu dem 10-jährigen Jubelfest für unsere Vineyard Tel Aviv. Ben-Gurion ist auch der erste Ministerpräsident von Israel gewesen und der hat Folgendes gesagt. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Das ist natürlich ein echt provokanter Satz, weil viele Leute das ja genau umgekehrt sehen würden. Aber er hat miterlebt, dass inmitten einer überwältigenden Gegnerschaft von Millionen von arabischen Menschen, die gar keine Lust hatten, dass es den Staat Israel gibt. Und dann England war auch nicht begeistert, Frankreich war nicht begeistert. Eigentlich hatten sie niemanden auf ihrer Seite. Nur Gott. Und er hat erlebt, wie durch die Kraft Gottes die Gründung des Staates Israels möglich wurde. Und das finde ich schon sensationell. Und deswegen verstehe ich ihn, wenn er darüber spricht, dass es ein Wunder ist und dass er ein Wunder erlebt hat und dass er an Wunder glaubt und dass der, der nicht glaubt, eben kein Realist ist. Okay. Die Frage ist, wo ist unsere Wüste? Die Frage ist, wo brauchen wir ein Wunder? Und manchmal erleben wir Zeiten in unserem Leben, da ist es wirklich so, dass wir uns fühlen, als wenn man uns in die Wüste hineingejagt hat, ohne Rückfahrschein. Und wir sind relativ verzweifelt. Mag es sein, dass es vielleicht ein Erleben ist, dass unsere Pläne, viele von uns haben so Träume im Leben, haben Pläne im Leben. Und dann arbeitest du drauf zu und Ich habe das öfters schon mal so gehört, weißt du, so der begabte Fußballspieler, ne? Der so viel trainiert hat, der so viel Zeit investiert hat, der war jede Woche im Training, der hat gelernt die ganzen Moves und er konnte das hervorragend und dann passiert dieser schreckliche Autounfall und es bricht ihm beide Beine und er weiß, von heute an habe ich keine Karriere mehr vor mir. Von heute an werde ich schon froh sein, wenn ich laufen kann. Und dann brechen die ganzen Lebenspläne in sich zusammen und du hast das Gefühl, du bist in einer Wüste. Keine Hoffnung. Die Definition einer Wüste ist, Wüste ist da, wo keine Vegetation wächst, wo nichts Grünes wächst. Wüste ist da, wo die, also per Definition als Wüste werden die vegetationslosen oder vegetationsarmen Gebiete der Erde bezeichnet. So gibt es Orte in unserem Leben, da scheint nie mehr was zu wachsen. Alles platt. Mitten im Leben hat es uns erwischt. Und ich weiß, dass das schlimm ist und ich weiß auch, wie schlimm sich das anfühlt. Eine andere Art von Wüste kann sein, dass in unserem Leben die Dinge so heftig sind, so herausfordernd, dass wir das Gefühl haben, wenn jetzt noch ein bisschen kommt, dann macht mich die Herausforderung platt. Die überrollt mich wie diesen Mann den Stein. Ihr seht das auf dem Bild, wenn ihr genau hinguckt. Da ist so ein kleiner Mann, der versucht, den Stein da zu halten. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn der Stein sich in Bewegung setzt, hat dieser Mann keine Chance. Man findet ihn als Briefmarke wieder. Ja? So kann es sein, dass bestimmte Dinge in unserem Leben genau so sind, dass sie überwältigend sind von der Macht ihrer Wucht, von ihrer Stärke. Wir einfach überall sind wir gefordert und das noch und das noch und das noch und das auch noch obendrauf. Und am Schluss merken wir plötzlich, geht gar nichts mehr. Ja? Man nennt es dann Neudeutsch Burnout. Ausgebrannt, fertig, hoffnungslos. Das ist eine Wüste. Oder eine andere Wüste kann sein, dass dieses Bild, was ihr da seht, ist wahrscheinlich aus Namibia. Und in Namibia gibt es einen Ort, wo ein großer Süßwassersee war früher und hatte einen Zufluss. Und dann kam diese mächtige Sanddüne und die hat da einfach mal so eine sich da drauf gesetzt. Und seitdem gibt es keinen Zufluss mehr. Und was passiert natürlich in Afrika? Ganz schnell verdunstet das Wasser. Die Fische sterben und es bleibt nur Salz zurück. Und so können Dinge in unserem Leben passieren, wo plötzlich kein Zufluss mehr ist, keine Hilfe mehr möglich ist. Und dann verändern sich die Konditionen unseres Lebens. Plötzlich wird unser bisher gutes Leben lebensfeindlich. Ja, ein bisschen, so einen kleinen Vorgeschmack haben wir jetzt gerade, wo unser Leben lebensfeindlich wird und man das Gefühl hat, hier geht jeder Baum ein. Und man hat nicht nur das Gefühl, in diesem Fall hier ging auch wirklich jeder Baum ein. Man kann nur noch die Stümpfe sehen und zu salzig, zu kaputt. Und selbst wenn es regnet, hilft es nicht, ist einfach zu salzig. Wurde zur Salzwüste. Und so gibt es Dinge in unserem Leben, die haben wir uns nicht ausgesucht, die passieren einfach und die stellen uns vor großen Fragen. Und wir sitzen in dieser Wüste und dann, was machen wir? Die Devise heißt, stark zu werden in unserem Gott, was Gott uns zugesagt hat. Da gab es eine Geschichte vom König David. König David war auf der Flucht. Er hatte 400 massive Haudegen um sich. Wer nicht weiß, was Haudegen ist, Duden nachgucken. Das sind Typen, die mit dem Messer im Mund einschlafen und morgens dann mit einem irgendwas unterm Arm wieder aufwachen, weil sie nachts sogar unterwegs waren. Also brutale Schläger, richtig, wir würden heute sagen Special Forces. Ja? Der David hatte 400 Special Forces, Typen, die nichts, vor nichts Angst hatten, die zum Frühstück erstmal die Klapperschlange essen, also richtig harte Typen. Und diese harten Typen waren mit ihm, das war nachher auch tatsächlich so die Grundstock seiner Armee gewesen später, das waren nachher die Helden Davids, da heißt dann einer schlug 1000 und zwei 10.000, also die haben, denen in die Hände zu fallen, das willst du nicht, mit denen willst du keinen Krach haben, denen gibst du freiwillig deinen Parkplatz, ja, so war das, also da parkst du woanders, die gucken dich nur an. Und dann kommt er zurück und dann ist was passiert, er kommt nach Hause und dann guckt er und sein Dorf steht in Flammen und wie er näher kommt, stellt er fest, alle Tiere geklaut. Aber nicht nur das, die Frauen sind weggeführt worden, die Kinder sind entführt worden, alles was er besessen hat, ist auf einmal weg. Und jetzt steht David da, sitzt da und es heißt, er weint so lange, bis er keine Tränen mehr hat. Der heult sich die Augen aus, sagt man da. Aber dann, nachdem er das emotional sich entleert hat, mal sozusagen, und es war auch noch eine kleine Komplikation, eigentlich wollten seine Jungs, ich meine die mit dem Messer im Mund, die wollten ihn steinigen. Und wenn die sagen, ich werde dich steinigen, dann glaubst du ihnen das auch, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die, das ging nur mit Mühe, mit also um Haaresbreite hätten die den zukünftigen König von Israel gesteinigt. Also das muss man sich mal vorstellen. Story weg, dann ist es egal, ob Samuel ihn gesalbt hat, ist egal, ob er Verheißungen, Prophetien hat, dass er mal König wird. Nämlich da stehen jetzt 400 unberechenbare Typen und die haben richtig einen dicken Hals auf dich. Weil generell ist es so, wenn was richtig schief geht, die Leiter kriegen immer die Schuld. Das ist weltweit ein Phänomen, aber es ist so, interessant ist, ihr wisst ja, Verluste trägt einer, Gewinne machen wir alle. Also wir sind immer Weltmeister beim Fußball, ja, aber wenn die versagen, dann muss der Trainer gehen. Ist euch schon mal aufgefallen? Ja, also nicht, dass er auf die Idee kommt, wir wechseln die Mannschaft aus, nein, der Trainer muss gehen, der hat es falsch gemacht. Aber so ist das halt im Leben, so ging es auch dem David, die wollten, dass der Trainer geht, aber es konnte verhindert werden, er weint und dann tut er etwas ganz Besonderes. Er stärkt sich nämlich in dem Herrn, sagt die Bibel. Was ist das, stärkt sich in dem Herrn? Er hat sich das Wort Gottes genommen, er hat seine Zusagen gelesen und er fing an. Und so haben wir Zusagen, wenn wir in der Wüste sind. Die erste Zusage, die mir wichtig ist, Jesus versteht uns. Die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 15, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielleicht war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings, vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Der Punkt ist, es gibt zwei große Schwachstellen in unserem Leben. Das eine ist, wenn du mordsmäßig Erfolg hast. Wenn jemand super bekannt, super berühmt, super viel Erfolg hat, dann ist es ziemlich easy, dass er in Sünde fällt. Es gibt den Gegenpol, das ist, wenn alles schief geht und du dich als den größten Fehler aller Zeiten findest, weißt du was? Die Sünde klopft an, du machst auf, weil es jetzt sowieso nicht mehr wichtig ist, du bist schon der größte Versager. Und beides ist natürlich schrecklich. Und Jesus hat all das erlebt. Er hat erlebt, dass die Juden ihm zugejubelt haben, Palmenzweige auf dem Boot, Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Und im nächsten Moment war er der Alleroberletzte, den man verachtet hat, wo man auf den Boden gespuckt hat, wenn er vorbeikam. Jesus hat beide Seiten erlebt, aber er hat nicht gesündigt. Er hat Entscheidungen getroffen, die gut waren. Und er versteht uns deswegen, er kennt die Pole unseres Lebens, er kennt unsere Not, in der wir hineingeraten können. Er kennt unsere Wüste, denn er war selber drin. Das Zweite, was wichtig ist, wir sind immer geliebt. Die Bibel sagt uns in Römer 8, Vers 39, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Es gibt nichts, egal sogar was du tust, Gott wird nicht 13 Grad sein lassen mit Sünde. Sünde ist nur dafür da, dass er ans Kreuz kommt und vergeben wird. Also hört mich nicht falsch. Aber eins wird selbst deine Sünde nicht können. Nicht mal der größte Fehler, den du gemacht hast. Er kann eine Sache nicht. Es gibt etwas, was dir nicht gelingt, egal was du auf dieser Erde vollbringst. Dass du die Liebe Gottes zu dir stoppst. Denn er liebt dich immer. Zu jeder Zeit, egal was du anstellst, er liebt dich. Und weil er dich liebt, wird er auch immer versuchen, dir zu helfen. Er liebt dich ganz sicher. Das schaffen wir nicht mal mit den dümmsten Sachen, die wir so verbrechen. Eine weitere Zusage ist, wir sind niemals allein. Die Bibel sagt in Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also nicht mal die Endzeit kriegt Jesus von uns weg. Egal was passiert, du kannst dich noch so viel wegschleichen, er ist immer da. Ja, es ist wie mit dem Igel und dem Hasen, wenn der Hase angehetzt ankommt, wer ist schon da? Der Igel. So ist auch Jesus schon da, egal wo du hinhetzt, er ist schon da, er wird dich nie verlassen, er wird dich nie versäumen, er ist immer da, denn das hat er versprochen. Dann ein weiterer Wahrheit ist, Vertrauen lohnt sich. Römer 10, Vers 11, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen, denn er ist vertrauenswürdig. Er wird nicht dich, es wird nicht dir passieren, was du nicht haben willst, sondern Gott wird sich um dich kümmern. Mitten in Schwierigkeiten, mitten in Katastrophen, die unser Leben in unser, die von, meistens vom Teufel in unser Leben gekickt werden oder von anderen Menschen, mitten in diesen Katastrophen wird er dich festhalten und du wirst nicht verderben, du wirst nicht zugrunde gehen. Und es gibt einen Grund aufzustehen. Manche Leute haben einen Punkt erreicht, wo sie sagen, meine Wüste ist so groß, meine Wüste ist so schlimm, am besten bleibe ich liegen. Wenn ich liegen bleibe, kann ich nichts falsch machen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber es gibt so die Versuchung zu sagen, heute bleibe ich im Bett. Ja, warum? Ja, dann kann nichts passieren. Aber die Bibel hat ein anderes Konzept. Die sagt nämlich, in 5 Vers 14 Epheser, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wenn wir aufstehen, wenn wir uns in Bewegung setzen, dann ist Gott sofort da und er wird uns hochreißen und er wird uns erleuchten und er wird bei uns sein und er wird uns lieben und wir werden sehen, dass er zuverlässig ist. Wir brauchen nicht liegen zu bleiben, wir brauchen nicht vermeiden, sondern wir können festrechnen mit ihm. Woher weiß ich das? Aus meinem eigenen Leben. Genauso funktioniert es. Immer wenn ich aufgestanden bin, Gott war sofort da. Dann weiter, Gottes Wort ist felsenfest. Lukas 6, Vers 47 sagt, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Das ist das Geheimnis. Wer sich auf Gottes Wort einlässt, wer Gottes Wort glaubt, wer Jesus glaubt, was er sagt, der wird erleben, dass er die Krisen, die Wüsten dieses Lebens, keine dicke Sanddüne wird ihn abschneiden können vom lebendigen Wasser. Das wird ihm nicht möglich sein, sondern dein Leben wird ein gutes Ende nehmen. Denn du hast dich verlassen auf Jesus und sein Wort und deswegen stehst du fest. Das sagt die Bibel im Prinzip. Und es sagt, dass dieses Wort Gottes kommt. Und das Wort Gottes kommt, und es steht geschrieben vom Wort Gottes, dieses Wort Gottes wird nicht leer zu ihm zurückkehren, bevor es nicht ausgeführt hat, wozu es Gott gesandt hat. Also in dem Wort Gottes liegt in ihm selbst die Kraft der Veränderung, die Kraft der Erneuerung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aufs Wort Gottes. Und jetzt kommt mein Favorite. Es gibt nämlich kein Limit nach der Bibel. Nichts in deinem Leben kann der Teufel limitieren. Hier heißt es, es gibt kein Limit. Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Gott hebt mich über jede Limitation hinweg. Gott lässt mich Sieger sein. Er hat es gesagt, dass wir mit ihm im Siegeszug einherziehen werden. Er hat gesagt, dass wir stark sein dürfen. Da sagst du mir, ja, aber da gibt es doch diese Dinge mit den Problemen im Leben. Das weiß ich. Ich weiß das sehr wohl. Aber lasst uns weiterschauen. Wie kann man die Wüste in seinem Leben ausrotten? Hier haben wir ein Beispiel von Noah. Da möchte ich euch den Text vorlesen. Im Moment werden wir öfters predigen über den Hebräerbrief, weil uns der gerade erscheint als ganz wichtige Lektüre für uns als Gemeinde. Und da steht in Hebräer 11, 6 und 7, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Dieses Schiff, das er mitten in der Wüste gebaut hat, sagen wir, wir wissen ja nicht, ob er in der Wüste gelebt hat, der kann ja, was weiß ich, auf dem Berg gelebt haben, keine Ahnung. Also so wirklich genau sagt es die Bibel nicht, wo das war. Es kann sein, dass es in dieser tiefen Senke war, wo heute das Mittelmeer rumschwimmt. Ja, wir wissen alles nicht, wo das war. Wir wissen nur, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass die Arche gestrandet ist am Berg Ararat und das ist in der Türkei und da muss es irgendwo passiert sein. Also keine Ahnung, aber was war? Er hat ein Schiff gebaut, wo jeder gedacht hat, der ist plemplem. Er hat ein Schiff gebaut, wo jeder menschliche Verstand gesagt hat, tilt. Alles Quatsch, was der da macht. Und das hat der 120 Jahre durchgehalten. Da frage ich mich wirklich, wie der das hingekriegt hat. 120 Jahre ein Schiff zu bauen und jeder sagt, du bist nicht ganz knusper. Schon ein heißes Ding. Und das hat Noah gemacht und der Grund war, weil er Gott geglaubt hat. Der Grund war, weil er Gott vertraut hat in dem, was er gesagt hat. Und wir werden nicht drum herum kommen, dass wir dem Wort Gottes unser Glauben schenken. Du musst dem Wort Gottes nicht dein Gefühl schenken, weil du kannst Dinge, die Gott gesagt hat, nicht fühlen im Voraus. Funktioniert nicht. Also ich kann diese Dinge oft überhaupt nicht fühlen. Mein Gefühl sagt, Rucksack packen und schnell wegrennen. Oder mein Gefühl sagt, Panik, Angst. Und dann hilft mir gar nichts. Aber wenn mein Glaube, wenn ich das für wahr halte, was Gott zu mir gesagt hat, und ich darauf meine Entscheidungen ausrichte, dass ich mich entscheide, dass das, was Gott gesagt hat, meine Wahrheit ist, dann verändert sich die Realität. Das habe ich erlebt. Und das mag manchmal ein paar Wüstenjahre dauern. Nicht 120, das erleben wir nicht, aber schon ein paar Jahre. Und dann ist die Frage, wo ist die Wüste in deinem Leben? Ist die Wüste in deinem Leben zum Beispiel in den Finanzen? Wie viele Leute erzählen mir, ja, ich glaube ja, dass Gott mich versorgt, aber ich habe kein Geld. Und dann sage ich, ja, stimmt, ich kenne den Zustand, aber ich habe tatsächlich, wahrscheinlich schon, weil ich lang genug lebe, ich habe tatsächlich erlebt, wie Gott mich durch die Kultur der Großzügigkeit, wie Gott mich dazu, dass ich sein Wort ernst genommen hat, was sein Wort über Geben sagt, was sein Wort über Großzügigkeit sagt, was sein Wort über Hingabe sagt. Dadurch habe ich für mein Leben gelernt, dass in meinem Leben gibt es keinen Mangel mehr finanziell. Ich bin nicht reich, also ich habe keine Millionen auf dem Konto. Will ich vielleicht, die hätte ich auch nie lange, weil ich genug Gründe wüsste, wo ich es hingeben würde. Also bei mir wäre das, ich wäre wie so ein Durchlauferhitzer für Geld. Ja, warum? Weil es gibt so viel Not, wie kann ich da auf irgendwie meine Millionen rumsetzen? Geht gar nicht. Ja, wer das kann, ist gut, ist nicht mein Bier, aber ich will nur schlicht und ergreifend sagen, ich durfte erleben, wie mein Leben, wie das Leben meiner Familie aus Mangel in einen Wohlstand hineinkam. Und wenn du fragst, wie geht das, wie kann ich das lernen, da gibt es einmal ein super Seminar mit dem Detlef Schmidtke. Glaubt mir, der hat da echt Ahnung und ihr solltet ihn wirklich unbedingt bitten, dass er euch das mal erklärt. Der hat das nämlich gut ausgearbeitet, sehr strukturiert, so wie er eben ist, was wirklich hilfreich ist. Und dann gibt es ein sehr gutes Buch, das heißt Vom Segen des Gebens. Das hat geschrieben ein Mann, der heißt Robert Norris, und der hat, by the way, glaube ich, mittlerweile 15 Autos verschenkt, weil Gott ihm öfters mal sagt, du hast da draußen ein Auto, der hat keins, schenk's ihm. Und dann geht er hin und tut's und dann macht Gott halt wieder ein neues Auto vor die Tür. Versteht ihr, das ist so verrückt. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr Gott was schenken könnt. Gott ist großzügiger, er hat den Begriff großzügig definiert, ja. Und wenn Gott sagt geben, dann weiß er warum. Die einzige Möglichkeit, Mammon zu entfliehen, ist Großzügigkeit. Ja, also nur, dass ihr das wisst. Bei Gesundheit geht es genauso weiter. Die beste Methode, gesund zu werden, wisst ihr, was der sicherste Weg ist, um gesund zu werden und gesund zu bleiben, für Kranke zu beten. Woher weiß ich das? Da gibt es einen Vers in der Bibel, der sagt nämlich, dass der Ochse, der da drischt, dem wird nicht das Maul verbunden. Wenn ich also satt für viele Kranke bete, was passiert denn da? Ich stelle mir das immer so vor, ich bin der Kanal und es bleibt immer ein bisschen Gold bei mir hängen im Kanal. Ja? Ich kann euch versichern, Gott ist nach wie vor der Heiler der Menschen. Und wenn man den Jesaja 58 liest, da heißt es, wenn wir anfangen, alle die Bedrückungen von den Menschen wegzureißen, wenn wir großzügige Lebensstil haben, dann hört Gott schnell auf uns. Leute, wir müssen endlich mal die Märchen weglassen. Der Hauptmann von Caesarea, der zu der Eliteeinheit von Italien gehörte, der Engel kommt zu ihm und sagt, deine Almosen und deine Gebete sind vom Himmel bemerkt worden. Also wenn du im Himmel spektakulär sein willst, halt dich an Gottes Wort. Dann tu, was Gott gesagt hat. Das macht dich spektakulär im Himmel. Das macht, zieht die Aufmerksamkeit der Engel auf dich. Ja, hört ihr mich? Und Heilung ist ein Geschenk Gottes. Erleben wir deswegen immer Heilung? Nein. Kann ich leider nicht sagen. Ich hätte, es gibt noch einige Menschen, die würden heute noch leben, wenn ich das hätte entscheiden dürfen. Aber ich vertraue, dass Gott weiß, was er tut. Aber ich weiß, dass ein Leben in Gesundheit und unter dem Schutz Gottes in Gesundheit möglich ist. Und dass du heil werden darfst. Ich lebe es gerade an meinen Knien. Ich habe ziemlich Knieprobleme bekommen. Und ich habe so viele tolle Gebete bekommen und wisst ihr, ich laufe die Treppen schon wieder runter wie ein junger Hirsch. Also es geht. Also Gott heilt mich und heilt mich noch mehr. Und ich werde nicht aufhören, für Kranke zu beten, weil ich weiß, der Ochse, der da drischt, dem wird nicht das Maul, der kann auch Gesundheit fressen. Also mache ich. Und dann die Beziehungen. Wie funktionieren Beziehungen? Die Bibel sagt deutlich, wie sie funktionieren. Die spricht davon, hey, ihr Männer, liebt mal eure Frauen. Mich wundert immer, warum es den Männern gesagt ist. Ich kann euch was sagen, liebe Männer. Liebe ist oft eine Entscheidung. Da hatten wir es schon davon. Das muss nicht immer dieser Schmetterling im Bauch sein. Ja? Die Viecher sterben aus im Bauch. Vielleicht auch ganz gut so. Ja? Aber ich sage euch eins, Liebe ist etwas, wofür man sich entscheiden kann. Und ich kann nach über 42 Jahren Ehe sagen, ich liebe meine Jutta heute mehr als vor irgendeiner anderen Zeit. Diese Frau liebe ich von Herzen. Und ich weiß, wie das geht. Und es ist nicht immer so, oh, wach morgens auf und habe Herzchenaugen. Nein, ist es nicht. Aber dann gehe ich zu Gott und hole mir die Liebe, die ich brauche. Und den Frauen wird gesagt, ehrt eure Männer. Und ich habe mich immer gewundert, warum sagt der Herr, dass die Frauen die Männer ehren sollen? Na, jeder hat Mangel auf anderen Seiten. Ne? Und ich glaube, dass es gut ist, dass Frauen ihre Männer ehren und nicht denken, die sind so anders als ich. Das kann ja nicht richtig sein. Ja, versteht er mich so? Der Wink, ich habe das nicht erfunden, steht im Epheserbrief, lest nach. Ja? Sondern Gott hat Anweisungen. Wenn wir uns in Ehrerbietung und Liebe und Respekt zuvorkommen, dann gelingen Beziehungen. Wenn wir einander ausreden lassen, wenn wir freundlich zueinander sind, wenn wir uns mit Güte begegnen, gelingen Beziehungen. Wenn du in einer Wüste der Beziehungen bist, fang an, diese Dinge, die Gott in seinem Wort über Beziehungen sagt, lies die Bibel mal vielleicht mit der Brille bezüglich Beziehungen und fang es an zu leben. Und dann wirst du sehen, dass sein Wort die Wahrheit ist und dass in seinem Wort Kraft ist, uns zu verändern. Und das finde ich großartig. 1. Johannes 5, Vers 4, da steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Es ist unser Glaube, der die Kraft in uns freisetzt. Der Glaube ist eine Entscheidung, ist ein Punkt, an den ich komme und sage, ich entscheide mich für das, was Gott gesagt hat, erkläre ich für mich als richtig und handle danach. Wie beginnt das? Ihr seht, mein favorite Schiff ist ein Luftschiff. Ich möchte lieber Luftschiffe bauen als Schiffe aus Planken, weil Luftschiffe haben den Vorteil, dass sie nicht mal Wasser brauchen. Deswegen lasst uns Schiffe bauen, die fliegen. Und wie beginnt es? Mit Gottes Stimme hören. Für deine Situation, in der du bist, Gott zu hören, was jetzt der richtige Schritt ist. Und anfangen, das Bild zu verstehen, in das Gott hineinspricht. Es ist manchmal ganz wichtig, dass wir nicht beim ersten Wort wegrennen, sondern dass wir warten, bis in uns dieses Bild von Gott entsteht. Man nennt es Vision oder Zukunftsbild, bis man begreift, was Gott denn vorhat. Und wenn du das begreifst, dann hast du schon mal die Grundlage dafür, dein Handlungskonzept. Und das ist dann nachher in Realität gegossen, sind es die Fragen, wie, was, wann und wo. Ja? Und da sagt Paulus von sich selbst, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Paulus bezeichnete sich als einen weisen Baumeister. Und manchmal müssen wir genau in unserer Wüste anfangen, diese Schiffe zu bauen. Denn das ist hilfreich. Wenn du dort anfängst, das zusammenzubringen, was Gott gesagt hat und was Gott dir gezeigt hat, und du fängst an, kleine, wisst ihr, so ein Schiff wird ja immer gebaut, also jetzt nochmal das normale Schiff, nicht das Luftschiff. Luftschiff wird anders gebaut, aber im Prinzip hat es eben auch Einzelteile, das Luftschiff. Das habe ich nur spaßig gefunden, einfach sich zu erheben und raus aus der Wüste geht halt schneller wie zu warten auf Wasser. Auf jeden Fall, ein Schiff besteht immer aus Spanten, besteht immer aus Balken in bestimmter Anordnung. Und so glaube ich, dass bestimmte Dinge in unserem Leben brauchen bestimmte Bestandteile, die wir zusammenbringen müssen und sie von Gott verbinden lassen, damit es eine tragfähige Konstruktion wird. Und ich habe sowas erlebt. Ich habe viele Dinge erlebt. Ich habe das Vorrecht gehabt, 17 Jahre in unserer Ehe dafür zu beten, dass meine Frau ihre Depression verliert. Und Gott hat es gemacht. Aber es hat halt 17 Jahre gedauert. Warum? Keine Ahnung. Aber etwas ist in mir passiert. Und es gibt andere Dinge, auf die ich warte, wo ich immer merke, dass Gott in mir Dinge in Ordnung bringt, Dinge zusammenbringt. Zuallererst glaube ich, eigentlich verändere ich mich in Wüstenzeiten. Ich werde tatsächlich ein besserer Mensch. Ich werde ein Mensch, der fester und tiefer auf das vertraut, was Gott gesagt hat, als je zuvor. Und deswegen habe ich mittlerweile gar nicht mehr so viele Probleme mit Wüsten. Wüsten sind für mich eigentlich notwendig, um Kraft zu schöpfen, um Neuorientierung zu finden. Und Jesus selber wurde auch in die Wüste geführt, und zwar durch den Heiligen Geist. Und dort war er 40 Tage und das ist so die Grenze des menschlich Machbaren, wo er hinging. Und dort in der Wüste hat er dann drei Entscheidungen getroffen, nämlich auf das, hallo süßes Engelkind, auf die Angriffe Satans, der ja alle drei Ebenen seines Daseins angegriffen hat, nämlich Fleisch, Seele und Geist. Auf diese Angriffe hat Jesus immer mit der Entscheidung geantwortet, dass er das Wort Gottes nahm und dagegen gestellt hat. Und als diese Prüfung fertig war, ging Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes nach draußen. Und wisst ihr, Jesu Dienst für diese Welt ist vorbereitet worden in der Wüste. Und wir versuchen immer, Wüsten zu vermeiden. Aber bitte vermeide nicht die Wüste, sondern beginne das Wort Gottes zu durchforschen, wo die Antwort für deine Wüste drinsteht. Und beginne dich nach Geist, Seele und Leib auf das Wort Gottes einzustellen. Und wenn du das machst, verspreche ich dir, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes aus dieser Wüste rauskommst. Und das wird dich befähigen, anderen Menschen übernatürlich zu dienen, auf eine Art und Weise, die anders nicht möglich gewesen wäre. Deswegen lasst uns Wüsten als Trainingscenter betrachten. Wüsten sind dafür da, damit wir Gottes Wort in einem neuen Niveau erleben dürfen und in einer neuen Kraft. Und das Interessante ist, normal, also hier, das ist also, wir bauen uns einen Zeppelin, ja, anbauen. Ich glaube tatsächlich, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns nicht nur schwimmen lässt, sondern fliegen lässt. Ich glaube tatsächlich, dass der Heilige Geist so kraftvoll ist, dass Dinge schnell passieren werden, wenn wir aus dieser Wüste draußen sind. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen, das Wort Gottes mit unserem Glauben zu verbinden und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Punkt ist, das musst du nicht fühlen. Ganz häufig sind wir überfordert, wenn wir das fühlen müssen. Das ist unserer Seele nicht möglich. Unsere Seele durchlebt diese Wüste und spürt Hitze, spürt Einsamkeit und spürt den Sand. Aber unser Geist kann sich erheben über die Wüste. Und deswegen muss unser Geist sich verbinden mit dem Wort Gottes. Ich würde normalerweise jetzt nochmal den Hesekiel 47 vorlesen, weil das für mich auch so eine übernatürliche Geschichte ist. Da kommt ein Strom aus dem Tempel und innerhalb von 2000 Meter ist er so tief, also innerhalb von 2 Kilometer wird er so tief, dass man nur noch durchschwimmen kann. Es ist auf dem Berg schwer möglich. Also die Geschichte spielt ja in Jerusalem auf dem Berg und im Kitron-Tal. Da gibt es außenrum wirklich nicht solche Quellen, die das eigentlich möglich machen. Von daher ist es wahrscheinlich wirklich als Bild gedacht oder ziemlich sicher. Und dieses Bild von Hesekiel 47 spricht davon, dass dieser Strom die Eigenschaft hat, überall wo er hinkommt, Leben zu erzeugen. Und dieser Strom entspringt in der Wüste, weil Jerusalem ist eigentlich eine Wüstenstadt, das wissen viele nicht, aber wenn du nach Ost-Jerusalem fährst, beginnt die Wüste. Die Wüste ist direkt klatsch an Jerusalem. Und dieser Fluss fließt in die Wüste und überall, alles was er berührt, alle Fische, alle Seen, alles wo er hinkommt, heißt es, er hat die Kraft es zu verändern in Leben. Ich persönlich glaube, dass aus deiner Wüstenzeit, wenn es dir gelingt, den Thron Gottes in deinem Leben aufzurichten, denn aus der Offenbarung wissen wir, dass dieser Strom unter dem Thron Gottes, also unter seiner Herrschaft entspringt. Also überall da, wo du Jesus in deinem Leben zum Herrn machst, dort entspringt dieser Strom des Lebens. Und dieser Geist Gottes, der dann in dein Leben hineinfließt, macht nicht nur in dir alles lebendig, sondern auch in den Menschen, die dir begegnen. Und auf all die Nöte und all die Krankheiten und all die Pestilenz, die auf dieser Erde ist, wird Leben gebracht durch den Strom, der in dem Tempel deines Herzens herausquillt in das Leben der Menschen. Das sind so kraftvolle Bilder, damit kann man viel weiter denken. Aber lest mal den Hesekiel 47 zu Hause und lasst euch beschenken von Gott. Denn Tatsache ist, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat und dass die Wüste nicht dein Zuhause ist, sondern das Paradies. Und weißt du, was Paradies heißt? Garten. Der Garten Gottes ist dein Zuhause. Der Garten Gottes. Du bist nur temporär in der Wüste, aber in Zukunft wirst du im Garten leben. Und das ist die Wahrheit. Gott segne euch.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe.